Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. Since her husband died, she
hasn't been out. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Unsere treuen Follower haben es gemerkt, wir haben ein bisschen Sommerpause gemacht. Und jetzt sind wir zurück mit einem großartigen Gast, und zwar Kai Wingenfelder ist bei uns. Und bei denen, die jetzt sagen, Kai Wingenfelder, wer war das noch? Genau, Fury in the Slaughterhouse heißt die Band, die er gemeinsam mit seinem Bruder Thorsten und einigen anderen Bandmitgliedern damals in Hannover gegründet hat. Wir sprechen vom Jahr 1987. Dann haben sie sich irgendwann in den 2000ern getrennt, kamen dann wieder zusammen mit großen Reunion-Konzerten und neuen Alben. Und ihr letztes Album, Hope, war ein Nummer-1-Album. Aber in der Zeit, wo nichts lief mit Fury in the Slaughterhouse, war Kai Wingenfelder nicht faul und hat mit seinem Bruder Thorsten zusammen die Gruppe Wingenfelder gegründet und einige Alben veröffentlicht. Aber was soll ich hier noch alles erzählen? Er ist ja selber da und kann alles berichten. Und natürlich gibt es großartigen Wein. Und wir wissen, Kai ist ein ausgewiesener Weinkenner. Jonas muss sich also heute ganz warm anziehen. Und brillante Musik hat Kai auch für uns mitgebracht. Einige ganz großartige Perlen der Rockmusik. Wir wünschen ganz viel Spaß und sagen, los geht's. Herzlich willkommen, Kai Wingenfelder.
Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spirituosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. So if your world falls down, can see the light of day. Da kommt er reingeweht. Kai Wingenfelder, schön, dass du es geschafft hast. Ja. Die A7 dich wieder freigegeben hat.
Nee, ich habe mich der A7 entzogen.
Ja.
Ich bin wahnwitzige Umwege gefahren, weil ich dachte, ich wäre schlauer als meine Navi. War ich aber auch nicht.
Ja, aber
hat mich das Gleiche gedauert. Also.
Das Wichtigste ist, du bist hier. Wir freuen uns jetzt auf eine schöne Stunde oder mehr bei ein paar leckeren Tröpfchen und guter Musik. Ja. Jonas hat natürlich auch was vorbereitet für uns, so mal die Kehle ein bisschen zu kühlen. Gleich zum Start.
Moin, grüß euch, schön, dass wir da sind. Wie immer haben wir uns natürlich schon ein bisschen mit deinen Präferenzen auseinandergesetzt. Uns wurde zugetragen, dass du durchaus ein sehr ambitionierter Trinker bist, der sich auch gut auskennt und eine gewisse Vorliebe für Österreich hast. Dem wollten wir natürlich schon so ein bisschen nachkommen. Ich habe aber was mitgebracht, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Schaumwein generell in Europa haben wir natürlich die Champagne und Cremant in Frankreich, was alles sehr bekannt ist. Deutscher Sekt wird immer interessanter, das Franciacorta ist sauspannend. Auch in Österreich gibt es aber inzwischen immer mehr wirklich sehr hochwertige Winzerinnen und Winzer, die Sekte produzieren und das auf einem wirklich hohen Level. Und einen davon haben wir dabei.
Genau, und er redet immer lange, wir können zwischendurch
ihr
schon mal ein bisschen trinken.
Immer, ne? Wenn ich noch laber.
Ich lerne ja gerne.
Bleibt ihr durstig. Zum Wohl, schön, dass ihr da seid.
Aber das mit dem ambitionierten Trinker, das klingt ein bisschen gefährlich.
Also. Nee, das ist nicht mein. Also professionell.
Okay, dann verstehe ich das richtig.
Genau, wir sind so ein bisschen nördlich in Österreich im Kammtal, beziehungsweise im Langeleus bei Fred Leumer. Das Ganze trägt den Titel Sekt Austria Reserve. Das ist jetzt neuerdings im Weingesetz die höchste, ja, Beschreibung, qualitativ hochwertigste Beschreibung für einen österreichischen Sekt. Das Ganze liegt 3 Jahre auf der Hefe. Ist an sich ein Blanc de Noir, also weiß aus, Rotweintrauben gekeltert, Spätburgunder und 2 Geld spannenderweise in der Kombi. 18 abgefüllt, 2020 abgefüllt und 2023 degorgiert, also 3 Jahre Hefelager. Finde ich, hat dem Ganzen schon eine gewisse Reife mitgegeben. Man hat so ein schönes, bisschen tiefere Kraft am Gaumen, hat eine schöne Länge und trotzdem eine sehr angenehme, feine Moussage.
Tja, kann ich nur unterschreiben. Ich bin jetzt kein Fachmann für Schaumweine, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt welche, da kann ich einfach nur sagen, die schmecken mir gut, die schmecken mir nicht gut. Ich finde den sehr ausgewogen.
Ja.
Das geht. Da geht was.
Kann man ganz gut zum Start, ne? Man hat fast was leicht Salziges hinten raus, so eine schöne kristalline Säure. Das ist immer so ein ganz guter Start in so einen späten Nachmittag, weil es so ein bisschen, ja, Lust auf mehr macht.
Wir sind ursprünglich mal angetreten und haben gesagt, wir wollen die Musik und den Wein matchen. Wie würden das, was würdest du sagen, wie hatten das jetzt gepasst zu Radio Orchid und der Schaumwein hier?
Mein Gott, das ist eine Frage. Sie hat der Schaumwein. Also, Radio Orchid wurde unter Alkoholeinfluss geschrieben, aber es war kein Schaumwein. Das kann ich so sagen. Es war französischer Rotwein und wir haben ihn genannt der Weltretter, weil das war bei Jens Krause im Studio und immer, wenn wir da waren, dann hat er die Flasche aufgemacht. La Luna y Fayo hieß das Zeug damals. Und dann haben wir gesagt, und dann lass uns mal die Welt retten. Und dann haben wir immer eine getrunken, meistens wurden es dann 3 oder so zu dritt. Und das war an dem Abend auch so. Ich habe eigentlich schon geschlafen, aber mein Bruder und er saßen am Klavier. Und dann haben die mich aus dem Bett geholt. Und dann haben sie gesagt, weil sie haben einen Song, ich muss kommen. Und der wohnt ein bisschen außerhalb von Hannover. Also dann bin ich dann gekommen im Taxi und dann haben wir die Welt gerettet und den Song geschrieben.
Cool.
Aber es hat nicht geperlt.
Aber er passt.
Er passt.
Finde ich.
Ich finde, das passt alles.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie unsere Musik, oder nee, ist ja gar nicht unsere, das ist ja deine Musikauswahl heute passt, weil, wie würdest du die beschreiben, deinen Musikgeschmack?
Ich höre eigentlich relativ viel, ja. Bei mir gibt's einfach nur gute und schlechte Musik. Das heißt, ich kann auch irgendwie eine Techno-Nummer hören oder ich kann auch irgendwie Death Metal hören, solange ich das gut finde und es mich irgendwie berührt, finde ich das super. Und wenn ich es halt schlecht finde, dann finde ich es halt nicht gut. Also ist es auch eine recht gemischte Zusammenstellung, obwohl ich die ganz krassen Dinge draußen gelassen habe.
Aber es gibt ja auch hier Alben und Interpreten, wo es eine ganz besondere Beziehung auch gibt, ne?
Es gibt vor allen Dingen Songs teilweise auch, was eine besondere Beziehung gibt. Da sind ein paar auch mit dabei, ja.
Wollen wir uns gleich mal einen vornehmen? The Pogues.
The Pogues. Jo, The Pogues sind eigentlich die irische Legende neben den Dubliners. Für mich immer die irische Legende, weil mit den Dubliners habe ich noch nie so viel anfangen können. Und Shane McGowan ist, glaube ich, ein einzigartiger Musiker. Und wir hatten das große Glück, deswegen mag ich die auch so sehr, sonst hätte ich sie vielleicht gar nicht kennengelernt, mit denen zusammen auf Deutschland-Tour zu gehen. So, ich glaube, es war 90 oder 89 oder so. Und da habe ich A gelernt, wie viele Menschen vertragen können, wenn sie Alkohol trinken. Und B, wie sie sich dann verhalten. Und C, wie das aussieht, wenn eine ganze Sporthalle in Essen oder die Krugerhalle springt wie 1000 Basketballer, und zwar vom ersten Moment an. Und wenn von oben mehr Wasser kommt, als man unten reinschütten kann, weil es so schwitzt, wie das die ganze Decke tropft. Das war in Hamburg hier, Macht der Nacht in diesem Zelt, haben wir gespielt. Ja. Es war eine wirklich legendäre Tour. Aber sind eigentlich alles total nette Kerle. Und mit den meisten kann man sich auch gut unterhalten. Shane ist ein bisschen schwierig, weil der ist eigentlich immer besoffen gewesen, wenn er angekommen ist. Aber ansonsten war es wirklich eine großartige Tour.
Aber das war ja nicht eure erste Deutschland-Tour, die ihr gemacht habt mit den Pogues, oder? Ihr wart
davor. Doch, das war eigentlich im Grunde genommen die erste größere Tour. Das erste Album war gerade draußen und wir haben vorher eigentlich immer so kleinere Dinge gespielt. Also in Hannover waren wir dann schon so ein bisschen bekannter und in Hamburg ging auch schon. Aber der Rest war noch mittlere Clubgröße, würde ich mal so sagen.
Okay. Ja.
Und dann hatten wir die ersten beiden Festivals gespielt. Wir haben das Bizarre Festival auf der Lorelei gekriegt irgendwie und noch so ein zweites, das weiß ich aber gar nicht mehr. Und dann kam halt der Tourmanager von den Pogues, der hier so einen Waschsalon hatte für Rock'n'Roll-Musiker und der irgendwie an unsere Platte gekommen ist und hat gesagt, wir müssten da mitspielen, weil er hätte das mal angefragt und er fände uns so super. Und dann haben wir diese Tour gekriegt, das war für uns sensationell.
Wie das Leben so spielt, ne?
Ja,
das
muss auch mal Schwein haben.
Kann man auch nicht planen, sowas, ne? Wahrscheinlich, oder?
Nee, hatten wir auch nicht geplant. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir uns jetzt noch ein paar Jahre lang durch die Kaschemme prügeln müssen.
Was war denn eigentlich geplant bei euch?
Naja, mit dem Plan waren wir noch nicht so wirklich gut, aber was gewünscht war, kann ich dir sagen. Also wir haben uns halt gewünscht, dass das funktioniert, dass wir mit dem, was wir lieben, nämlich Musik machen, unser Geld verdienen können. Und dieses Ziel haben wir beharrlich verfolgt. Ja. Also wir haben wirklich
viele Dinge aufgegeben, die man normalerweise so macht, wie Studium oder Ausbildung oder irgendwas. Und dann haben alle gesagt, pass auf jetzt, all in. Und wir joggen in Kneipen oder sonst wie und versuchen, die Kohle zu kriegen, die wir brauchen, damit wir einen halben Tag lang proben können. Und dann finanzieren wir uns Demos und dann irgendwann wird es schon einer merken. Ja. Ist ja auch passiert.
Ja, Wünsche sind häufig stärker als Pläne. Aber wenn du das gerade so sagst, auf dem Platz, auf dem du sitzt, saß ja vor einiger Zeit einer, den du ganz gut kennst, Holger Hübner, der sagte auch, all in gehen. Wir haben einfach gesagt, wir machen das Ding jetzt. Und
ja, so ist er.
Job ist weg. Ne? Wir wollen den auch nicht mehr. Und jetzt machen wir mal richtig. Ja. Die anderen sind weggegangen und haben gesagt, da trauen wir uns nicht.
Ist ja auch ein Beispiel. Hat funktioniert, oder?
Hat funktioniert, ja. Ja,
bei uns auch.
Ja.
Und jetzt, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Ist ja unser Manager.
Ja, eben. Wir waren bei den Pucks, ne? Wir hören mal rein. Bei If I Should Fall From Grace With God.
Schon gute Laune, oder?
Das ist geil. Ja, aber ich frage mich, passt der Schaumwein noch? Immer, ne? Passt.
Der blubbert auch so.
Ja.
So ähnlich wie Shane McGowan ohne Ende. Nee, aber das hat echt immer Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann irgendwann auch mal eine irische Band gemacht aus Spaß mit so Menschen bei mir aus dem Dorf. Also ich wohne oben auf dem Dorf, ne? In der Nähe der Ostsee. Und da gibt es einen Typen, der spielt sensationell Banjo und der hatte so eine Kapelle, mit denen er vorher mal was gemacht hat und dann hat er bei mir einen Song aufnehmen wollen und dann habe ich gesagt, ja, nehme ich mal auf und dann könnte ich mal einen singen und so, ja, und dann wollen wir nicht mal eine Platte machen, war Spaß, haben wir auch gemacht, aber Baltic Sea Child gemacht und haben die Nummer 1 Pub-Charts der Irish Pubs gewonnen mit dem Ding.
Ah, cool.
Ja, und dann haben wir so eine kleine Tour gemacht, aber dann ging es wieder weiter mit Fury und Wingenfelder und dann haben wir es wieder sein lassen.
Ja, ich meine, du bist ja Multi.
Aber das mache ich, vielleicht nochmal, weil ich finde so, diese Irish-Kiste ist das irgendwie, das liebe ich.
Sind denn die Menschen da oben, wo du lebst, so ein bisschen auch Dickschädel da, ne? Oder
ja,
nicht?
Das ist so ein bisschen wie die Flensburger Werbung, so sind die auch.
Ja.
Ist ja nur 40 Kilometer entfernt.
Ja. Du bist geboren in Hamburg,
ja.
Habe ich gehört. Dann nach Hannover.
Genau.
Und dann irgendwann in den Norden. Hast du da so eine Affinität zu?
Meine Mutter ist Flensburgerin.
Ah, okay. Ja.
Mein Vater kommt irgendwie eigentlich aus Bayern, aber das war irgendwie so, ich segel gerne, wenn ich dazu komme. Ja.
Ja.
Und ich mag das Meer, ich bin sehr wasseraffin.
Okay, dann
hilft das. Und meine Frau konnte die Berge nicht mehr sehen, aber die kommt aus der Schweiz und die wollte unbedingt ans Meer. Okay. Die habe ich aber in Hamburg kennengelernt. Und da sind wir jetzt seit 22, 24 Jahren.
Ja, schön, gibt schöne Plätze da oben.
Mit den Füßen da vorne wieder raus oder gar nicht, sage ich nur.
Aber wir waren gerade beim Multitasking.
Mhm.
Ja, als du angefangen hast, damals professionell oder ihr professionell Musik zu machen, und wir haben das gerade gehört, es waren mehr Wünsche als Pläne. Hast du auch was Ordentliches gelernt eigentlich?
Was Ordentliches gelernt?
Was Anständiges.
Was Anständiges.
Der Junge muss auch was Anständiges lernen.
Genau, wir laufen auf dünnem Eis. Ja. Nee, habe ich eigentlich nicht. Ich war zwangsweise bei der Bundeswehr, da musste ich
ja.
Und da habe ich auch meine einzige Ausbildung gemacht. Die haben mich rekrutiert für den Generalstab und ich habe irgendwie eine Ausbildung bekommen als Reproduktionsfotograf und Siebdrucker. Das habe ich gemacht. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts gelernt, außer die große Schule des Lebens.
Ich hätte ja können, aber
ja, ja. Aber wir haben damals auch alles beschlossen, oder alle beschlossen, dass wir halt jetzt nichts machen, also kein Studium und gar nichts. Und deswegen, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, es ist richtig so. Und dann habe ich es halt gemacht.
Ja.
Und es hat sich jetzt für mich als nicht schlecht erwiesen, würde ich mal sagen.
Nee, daraus hat sich ja auch dann multitaskingmäßig Musik was entwickelt.
Ja.
Und darüber hinaus bist du ja auch aktiv.
Da kamen viele Dinge dazu, die noch da waren. Also, weil dadurch, dass ich mich sehr für Film interessiere und dort diese Grundausstattung von der Fotografie schon mitbekommen habe, habe ich mich dann irgendwann auch mehr so für Videos interessiert. Und dann habe ich dann irgendwie angefangen, Videos zu drehen und so Kurzfilme. Das hat danach so geendet mit Industriefilmen für ThyssenKrupp oder so. Das ging relativ ruckzuck, weil wir ja 2008 diese Pause gemacht haben. Und dann gab es diesen komischen Reder aus Bremen, der mich dann mal bei einer Talkshow kennengelernt hatte. Und wir mochten den gleichen Wein und die gleiche Musik.
Ja, siehst du.
Und waren politisch auf der gleichen Linie. Und dann hat er mich angestellt, ich sollte seine Medienabteilung aufbauen. Und das habe ich dann 2,5 Jahre bei Beluga Shipping gemacht. Und das war eine wilde Zeit. Ich habe alleine angefangen und mit 18 Leuten aufgehört.
Wahnsinn.
Und habe da halt alles dann so mitgekriegt, was man so machen muss.
Ja.
Das und dann habe ich angefangen zu produzieren und jetzt drehe ich alle Videos für Wingenfelle. Und dann habe ich eine Dozentenstelle bekommen an der Uni und habe dann in der Mediahochschule den Schülern vermittelt, wie man in Planetarien Filme macht.
Das ist ja auch mal nicht ohne.
Ich frage mich manche auch, wo die Zeit hergenommen habe, das alles zu machen, aber es hat Spaß gemacht und macht mir, also mir machen die verrückten Dinge immer noch Spaß.
Aber du machst auch das, worauf du Bock hast.
Ja, jetzt ja. Ich muss ein bisschen kürzer treten, glaube ich.
Gab es auch was, wo du gesagt hast, den Weg hätte ich nicht gehen sollen?
Nee, ich glaube auch die schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben genau dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze. Und insofern, also dann nichts bereuen.
Ich glaube auch, das Bereuen ist sowieso, da verbringt man nur viel zu viel Zeit mit. Kannst einmal sagen, okay, hätte ich anders machen können, aber...
Kannst ja nicht mehr ändern.
Also, nee, eben.
Die Zeit zurückkurbeln, den ganzen Kram normal machen und was weiß, was dann passiert wäre, also oder wer weiß. Nee, ich bin da ganz zufrieden mit.
Wir sind sehr zufrieden, dass du hier bist und auch, dass wir jetzt gleich einen neuen Schluck im Glas haben, weil Jonas schart schon so ein bisschen.
Ja, wir bleiben nochmal ganz kurz in Österreich und machen die kleine Reise aus dem Kammtal Richtung Wachau. Wachau natürlich dann sehr bekannt, gerade für Grünen Veltliner und aber auch Riesling. Wir haben jetzt aber einen Grünen Veltliner dabei, 2022 von Franz Hirzberger. Franz Hirzberger in Spitz, einer der ganz großen Namen, wenn man über österreichische Weine von der Wachau spricht. Ganz spannend hier mal zu sehen, es ist jetzt eine Steinfeder. Es gibt im österreichischen Weingesetz in der Wachau eine Besonderheit, gibt es eine Pyramide aus 3 verschiedenen Qualitätsstufen. Das ist die Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Von unten nach oben. Das geht immer so ein bisschen nach Lesedatum und Alkohol. Das heißt, die Steinfeder hat immer unter 12% Alkohol. In dem Fall sind es 11,5. Das Federspiel hat dann 12 bis 13, das Smaragd dann 13 oder 13,5. Und unglaublich schön zu sehen, weil es unglaublich viel Frische in den Wein gibt. Ne? Also 11,5 Alkohol, das kennen wir dann auch so von Sachen wie Riesling Kabinett. Viel mehr Frische, viel tänzendere Säure, wesentlich mehr Trinkfluss. So eine etwas spannendere Energie finde ich teilweise in den Wein. Und dann mit 22 halt ein Jahrgang, der eigentlich relativ dankbar war, alles relativ rund und ordentlich abgelaufen ist. Dadurch hast du dann schon noch eine schöne klassische Veltlinerfrucht, ein bisschen diese Würze, ganz leicht so was Kräutriges. Aber alles sehr angenehm, dezent. Ne? Also es ist jetzt schon ein schöner, frischer Sommerwein, aber es ist nicht langweilig, kitschig oder puffig, sondern schon ein bisschen strukturierter.
Ja. Wir reden hier immer die Wahrheit.
Immer.
Ist nicht mein Ding.
Ja.
Ist nicht dein Ding.
Also ich mag ja, also ich sag mal so, ich bevorzuge nicht Österreicher, das klang vorhin so ein bisschen so, sondern ich habe die für mich so ein bisschen entdeckt.
Ja.
Weil am Anfang habe ich gedacht, das wird gar nichts mit den Österreichern so. Und dann kam es halt diese, was ich sehr mochte, sind diese wilden Winzer vom Neusiedler See, diese Ecke da unten, wo es halt einige gibt, die auch Chardonnays und Barrique ausbauen. Mhm. Und was in Deutschland ganz lange gefehlt hat, in Baden-Württemberg gibt es jetzt mittlerweile auch viele Winzer, die das machen.
Ja.
Die machen das auch sehr gut und ich stehe halt wirklich auf diese leichte Barrique-Note im Chardonnay. Mhm. Und das hat mich total fasziniert, weil da gibt es einige dabei, die das wirklich exquisit machen. Also diese Weine sind total weich und haben dieses leichte Buttrige und das mache ich total gerne. Bin aber jetzt, Grüner Veltliner ist okay, kann ich damit leben. An sich ist mir aber sonst, das ist mir alles in Anführungsstrichen so ein bisschen dann zu frisch oder zu sauer. Also ich mag es gerne, wenn es ein bisschen so ausgewogener ist.
Bisschen und mehr Power.
Ich mag ein bisschen mehr Fülle.
Ja, das ist das natürlich das nicht. Ne?
Halt. Kann ja auch nicht alle sein. Ne?
Ich mag den ganz gerne. Ich finde den ganz frisch. Ich könnte aber auch jetzt nicht so viel, also 2 Gläser, dann reicht der mir.
Ich habe das Gefühl, wenn ich den jetzt, wenn ich eine Flasche von trinken würde, dann hätte ich am Morgen übersäuerten Magen.
Ja, ja, du hast natürlich schon
und viel da, Jahre, ne? Da ist so, da reagiere ich immer so ein bisschen, weil das mag ich nicht.
Genau, das ist natürlich eher die Idee, ne? So ein schöner, frischer Aperitifwein, der Einstieg in den Abend.
Und die Flasche sieht echt klassisch aus.
Das ist eigentlich eine klassische Rieslingpulle.
Sieht jetzt nicht nach jung und wild aus, sondern das ist so eher traditional. Ja, ja. Musik, die traditionell ist, hatten wir so ein bisschen mit den Pogues, finde ich, quasi irische Weisen aufgenommen. Bei Led Zeppelin ist das anders. Da gehen wir jetzt mal rüber.
Das können wir tun.
Wie bist du denn eigentlich sozialisiert worden, musikalisch?
Das fing an im Internat. Ich war im Internat. Und meine Tante aus Amerika, die hat mir so einen kleinen Transistor, so ein Mini-Transistor-Radio mit einer Batterie drin geschickt. Da konnte man nur Mittelwelle mithören. Und um 20 Uhr am Mittwochabend gab es immer Schlager-Derby auf Mittelwelle. Und da lief dann immer so die Musik, die irgendwie interessant war. Das durften wir eigentlich nicht hören, weil wir hätten da schon pennen müssen, aber dann hatte man das Ding unter dem Kopfkissen und dann lief dann halt Sweet, Slade, Gary Glitter und so ein Kram, ja. Slade fand ich immer total super, Sweet ging so, T-Rex fand ich auch cool und damit ging das irgendwie so los. Das waren so die Sachen, die wir dann gut fanden. Und dann hat sich das verändert, dann bin ich dann älter geworden, kam an die älteren Jahrgänge rein und die kamen dann mit ganz anderen Sachen. Da gab es dann, die ging das los mit Simon Garfunkel, dann die Doors und dann hatte ich Konfirmation. Meine Eltern haben mir nichts geschenkt. Die Nachbarin hat mir so eine komische Platte geschenkt, so Gospels von irgendeinem deutschen Chor aufgenommen, wo ich gedacht habe, die hat einen in der Waffel. Aber mein Onkel, von dem ich das nie gedacht hätte, der hat mir 5 Platten geschenkt, hat mich gefragt, was ich denn gerne hätte. Und ich habe es nur aufgeschrieben, habe gedacht, jetzt kriege ich wieder irgendwie, was weiß ich was, Anushka singt deutsche Volkslieder. Nee, und das war Billion Dollar Babies von Alice Cooper, Heartbreaker von Free, Made in Japan, Doppel-Live-Album von Deep Purple, Houses of the Holy von Led Zeppelin und Atlantis von Inga Rumpf, damals die Kiste. Das waren die ersten 5 Platten, die ich gehabt habe.
Wow.
Also als LP.
Das war mal ein guter Start.
Die Single war Gimme the Ding von den Pipkins, Freunde. Das wollt ihr nicht hören.
Doch, ich kenne das.
Gimme that.
Das ist eigentlich ganz lustig.
Das ist lustig, ja.
Aber ich finde das so witzig, dass du auch sagst, du hast mit Slade und T-Rex angefangen. Das ist ja so zum Eingewöhnen. Eigentlich ganz gute Musik auch, ne?
Da kann ich finde, Slade finde ich nach wie vor echt eine coole Kapelle. Und T-Rex gibt es eigentlich nichts dran zu meckern. Aber ich meine, das sind große Hits. Also
absolut.
Berechtigterweise.
Die erschließen sich einem auch relativ einfach. Gehen wir wieder auf Led Zeppelin. Das war dann schon komplexer.
Ja, das war komplexer.
Hören wir jetzt auch.
Ja, machen wir mal.
Okay. Wir hören Kashmir vom Album Physical Graffiti.
Einige jüngere Hörer werden sich jetzt fragen, wo ist der Rapper geblieben, der da normalerweise drauf ist? Es ist im Original leider von Led Zeppelin, ich muss euch enttäuschen.
Ja, die Rapperspur fehlt.
Ja, die ist verloren gegangen.
Weißt du noch, wann du gedacht hast, das möchte ich auch machen, ich möchte auch Musik machen?
Das war schon ein bisschen später. 22, 23.
Aber du hast vorher immer schon...
Ja, wenn die anderen Jungs in die Disco gegangen sind, Dann hatte ich zwei Freunde. Wir haben uns die Isernhegener Mafia genannt oder Muttertag, je nachdem, wie wir gerade so drauf waren. Und haben uns am Wochenende getroffen in der Vierspur, irgendwas zu kiffen, haben uns hingesetzt und haben einfach Musik gemacht. Dann haben wir immer die eigenen Songs geschrieben.
Ja.
Das war chaotisch. Es war lustig und es war kreativ und es hat total Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich den Spaß am Musikmachen entdeckt. Ich habe auch nie so eine Nachspielkapelle gehabt oder irgendwelche Auftritte, wo jemand Coverversionen macht. Ich habe eigentlich immer mit Leuten zusammengearbeitet, die ihre eigenen Sachen geschrieben haben.
Und hast du das, was du damals geschrieben hast oder die Songs, die du damals geschrieben hast, sind die dann irgendwann nochmal aufgetaucht wieder?
Ich habe Kassetten davon, habe ich gesehen, ja. Da sind noch sensationelle Sachen drauf. Computer kaufen keinen Koks. Und bei der Polante sitzt im Knast eine Ente. Und buddhistische Priester sind gelb. Und der Reisepapst. Und Aktentasche. Das sind die Titel gewesen. Cool. Die kann ich mich noch erinnern.
Hätten wir gern gehört.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Sind unter Verschluss.
Ja, erstmal.
Aber 22, 23 sagst du, warst du, als du gesagt hast, jetzt mache ich das professionell oder machen wir das professionell?
Im Grunde genommen, als ich Christoph kennengelernt habe. Und das war, glaube ich, vor 42 Jahren. Also es kommt ungefähr so hin. Da war mir klar, dass ich da jemand gefunden habe, der das auch will. Und der hatte auch jemand gefunden in mir, der das auch will. Und dann hatten wir diese kleine Wohnung in Hannover, wo in der Mitte der Übungsraum war. Und da konnte man 24 Stunden lang Krach machen, weil da drunter war eine Autowerkstatt.
Ja.
Und da war es irgendwie klar, dass wir irgendwo hin wollten. Und dann haben wir die erste Band zusammen gehabt. Dann bin ich nochmal ausgebrochen, weil ich einen Plattenvertrag gekriegt habe, weil ich mit meinem alten Kumpel noch irgendwie mal Aufnahmen gemacht habe. Und die hat Frank Bornemann von Eloy gehört in seinem Studio in Hannover.
Ah.
Der besaß eins der größeren Studios in Hannover.
Ja.
Und hat dann gesagt, hier, komm, da kannst du mal eine Fanpost machen. Und dann unterschreib hier. Ja. Habe ich gemacht. Dachte, ich werde Popstar, hat aber nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder zurück zu Christoph. Und dann haben wir meinen Bruder angerufen, der seine Band verloren hatte, weil die wollten alle studieren und er aber nicht, weil er hatte ja diesen großen Bruder, der ihn von einem normalen Lebensweg abgebracht hatte. Und dann haben wir den eingeladen und dann haben die beiden sich dahingestellt, Gitarre und Gitarre, Christoph und Thorsten, Thorsten mit Chameleons und U2-Vergangenheit und Christoph mit den Rolling Stones und weiß der Henker was. Und dann haben die zusammen Gitarre gespielt und dann hat's buff gemacht. Das war wie so eine chemische Reaktion, wo man zwei Sachen, was weiß ich, Wasser, Magnesium, Feuer, ja. Und da war es genauso. Das hat ineinander gegriffen und dann haben diese beiden Stile haben zusammen irgendwas gemacht, was Fury ausmacht. Weil wir sind alle schlechte Instrumentalisten theoretisch, bis auf Gero und Christian vielleicht, weil die studiert haben beide. Aber wenn wir zusammenkommen und machen Musik, dann passiert da irgendwas. Und das hat sofort einen eigenen Sound. Und ich habe ja Gott sei Dank auch eine relativ charakteristische Stimme.
Wollte ich gerade sagen.
Und das ist dann einfach das größte Glück, was du als Band haben kannst. Dass du so klingst, wie du klingst. Wenn U2 einen Song anfängt, weißt du sofort, das ist U2. Und bei Fury ist es mittlerweile genauso. Weiß jeder, das ist Fury.
Ich stelle trotzdem noch mal die Frage, auch wenn sie, glaube ich, schon tausendfach gestellt wurde. Wie kamst du dem Namen?
Also pass auf, Rainer Schumann macht immer unsere Finanzen. Ich muss das von hinten so ein bisschen aufhören. Ja? Und Rainer Schumann ist sehr gut im Finanzen machen, weil er möglichst immer die besten Angebote sammelt. Dann war die Band also relativ am Start, gerade in Hannover. Es ging also los und wir wollten spielen. Und damals gab es ja kein Internet oder irgendwas, sondern damals hat man plakatiert. Ja? Also wir brauchten Plakate. Und dann haben wir gerade ein bisschen Geld verdient durch irgendwelche kleinen Shows, die wir gemacht haben. Und dann hieß es, wir machen jetzt Plakate. Es war aber Samstagabend, war Partynacht, wir hatten alle Spaß, ich auch. Ich war wahrscheinlich leicht betrunken oder vielleicht auch mehr, habe ich irgendwann ins Bett gehauen, um 2 Uhr nachts klingelte das Telefon und Schumann war dran und das wollte jetzt von mir einen Namen für Plakate haben.
Ah.
Wahrscheinlich war der auch betrunken, ich weiß es nicht. Aber ich habe ihm dann gesagt, ob er spinne, nee, brauchen wir ganz dringend und das müssen wir machen. Und dann habe ich ihm gesagt, Alter, pass auf, Bibo und der Schlotterklaus, Boomer beißt Franz Josef Strauß, Fury in the Slaughter, also such dir einen aus, du Pfeife, und hab aufgelegt. Und dann hat er sich gedacht, die Band hat englische Texte, ich nehme den letzten, ja. Und dann hat er erstmal 1500 Stück davon gedruckt, weil das war ja günstiger, ja. Und dann haben wir die Scheiße an der Backe.
Der Finanzer.
Ja, haben wir die Scheiße an der Backe gehabt, und dann mussten wir kleben, monatelang so ungefähr, ja. Und deswegen haben wir den Namen auch nicht mehr gewechselt, weil das war ja sinnlos gewesen, weil wir hätten ja die ganzen Plakate dann umsonst gekauft. Und dann hing er uns an der Hacke. So war's.
Und wann habt ihr gesagt, das sind wir auch, das ist unser Name auch? Habt ihr gebraucht dafür, oder?
Der war schon so komisch, dass ich, also der ist ja besonders, ja. Das einzige Problem, was wir jemals hatten, war Amerika. Das hat sich aber auch, also die haben alle gedacht, wir sind eine Death Metal Band.
Ja.
Aber das hat sich dann irgendwie auch erledigt, weil die Plattenfirma hat gesagt, ey, don't ever change it.
Ja.
Genau, schwer geht's rein, schwer geht's raus. Haben wir gesagt, na gut.
Aber das war so wahrscheinlich einer der schnellst kreierten Bandnamen überhaupt, ne?
Ich kann mich wahrlich nicht genau dran erinnern.
Und dann also
diese Geschichte basiert zur Hälfte auf dem, was ich gesagt habe und zur anderen Hälfte auf dem, was Rainer mir erzählt hat. Also, ich nehme da keine Gewehr, wie bei der Lottoziehung.
Wir machen gleich bei USA weiter, wenn du magst. Aber wir hören nochmal Musik. Magst du die Ansage machen?
Ja, die kommt nicht aus den USA. Ja,
genau.
Nee, gibt's so eine Band, die gab's schon ganz, ganz, ganz lange. Und mit denen ist mein Bruder groß geworden. Die heißen A New Order, dann waren sie weg vom Fenster und irgendwann haben sie eine Platte gemacht. Jahre danach, und man hat eigentlich gedacht, da kommt nichts mehr. Und da sie schon so alt geworden sind, haben sie das Video, haben sie sich einfach junge Typen besorgt, die aber so 15 sind und die haben das ganze Video performt, den ganzen Song, und die tauchen nie auf. Ja. Und das fanden wir so spannend, haben wir gedacht, das machen wir im Alter auch. Ja. Ich frage mich aber, warum tun wir das eigentlich nicht? Das ist das Problem. Hier kommt New Order mit 60 Miles per Hour.
Miles an Hour von dem Album Get Ready. Ja, war zum Beispiel eine Band, die sich mir, wir sind ja ganz offen, nie richtig erschlossen hat. Als ihr so richtig mitgenommen wurde und als man auf euch aufmerksam wurdet, so, du sagtest es vorhin, wir waren in Hannover bekannt, so dann in Hamburg, und das war ja wirklich so, wie man das dann früher noch nannte oder heute auch noch, Regional Breakout, und dann knallte es ja irgendwann. Dann hattet ihr plötzlich einen Mega-Hit.
Ja, dann haben wir angefangen, Platten zu machen. Weil wir dann gesigned wurden, und das war vielleicht für uns ganz gut. Das erste Album und die erste Maxi-Single haben ja nur deswegen so gut funktioniert, weil irgendwann jemand mal festgestellt hat, dass man die Platte drehen muss, ja, weil die hieß Time to Wonder, und auf der A-Seite war Time to Wonder und auf der B-Seite war One Good Reason, und bei Radio FFN in Hannover, was damals so die größte Privatstation in Niedersachsen war, fanden die diese B-Seite ganz toll, also haben sie immer die B-Seite gespielt, und irgendwann kam dann ein Redakteur auf die Idee, mal zu spielen, warum die Platte so heißt, wie sie heißt. Und dann drehte das Ding um und dann hat's Bums gemacht. Und das ging relativ rucki-zucki dann auch zu anderen Stationen rüber. Und dann haben wir das erste Album gemacht, da war das drauf, da passiert aber nicht viel. Aber beim zweiten Album war ein wichtiger Song drauf, der heißt Won't Forget These Days.
Ja.
Und das Ding ging einfach in die Charts. Das war das erste Album, was wir in den Charts hatten. Es ging zwar irgendwie auf 73 oder so, 75 oder so rein, aber das war ja damals noch sensationell. Wenn du heute auf 75 reingehst, dann hast du 140 Platten verkauft, so ungefähr.
Ja.
Damals musstest du schon noch 30.000 verkloppen oder so, um da überhaupt in die Charts mal so mit 30.000 wärst du heute schon ganz oben.
Ein bisschen ganz oben, ja.
Ja. Und dann ging's los. Und wenn du eine Platte in den Charts hast, dann gucken die ganzen Booker halt ein bisschen anders dahin. Und dann wirst du halt gebucht. Und dann kannst du spielen. Und wir waren... Oder sind wir immer noch, wir sind eine gute Liveband.
Ja.
Wir sind zwar nicht perfekt, aber wir haben Energie. Und das ist das einzig Wichtige, was bei Live, glaube ich, wirklich zählt. Und wir haben auch keine Angst vor Fehlern. Das ist egal, da lachen wir drüber und dann spielen wir einfach weiter. Und dann die Leute freuen sich, weil sie sehen, ach, das ist ja noch live, das ist super.
Ja, die sind echt.
Die sind echt, ja.
Ja.
Das kann man definitiv von uns sagen. Und dann ging's los.
Nicht geplant, aber ein bisschen gewünscht. Wir haben uns auch einen anderen Wein gewünscht. Der kam nicht so gut an, aber das macht ja nichts.
Also ich habe nichts gesagt.
Ich
nehme alles und lerne.
Aber das ist ja immer das. Keiner frohlockt, habe ich gehört.
Ich glaube, das Schöne beim Wein ist, man lernt sich ja sehr gut kennen über Wein, weil man so ein bisschen die Vorlieben und die Geschmacksrichtung der anderen auch immer erstmal so ein bisschen begründen oder ergründen muss. Und wir sind ja auch immer offen für ein paar Experimente und sind dann natürlich auch sehr oft dann genau das Gegenteil von dem, was vielleicht besser kommt, aufzumachen. Jetzt habe ich mich nochmal spontan für was entschieden von meiner Weinkarte, und zwar ein Chardonnay aus Südamerika. Genauer gesagt aus Chile. Wir sind komplett im Süden von Chile, südlich, also quasi an der Grenze zu Patagonien. Die Region heißt Traiguyen, ist noch relativ unbekannt. Und ist ein Chardonnay, ordentlich im Holz ausgebaut. Schön komplex, sehr butterig, sehr lang, hinten raus ein bisschen Salz, Zitrone, eine schöne verspielte Frische. Aber halt eben mit viel Länge, viel Kraft, viel Tiefe. Ich denke, das könnte dir gefallen.
Ich würde sagen, ein bisschen Salz-Zitrone ist untertrieben. Er hat wahnsinnig viel Salz-Zitrone. Ja. Dafür hat er aber wenig Paris.
Findest du?
Ja, und weich ist er auch nicht. Aber trotzdem ist er auf alle Fälle besser als der grüne Veltliner aus Österreich. Weil er hat ein bisschen mehr Wumm.
Ich finde, der hat sehr viel Holz.
Aber hier überwiegt tatsächlich die Salz-Zitrone.
Die Salz-Zitrone ist heavy. Aber, also ich mag ja Chardonnay. Also mein, also ist ja jetzt mittlerweile komplett in Mode geraten. Aber ich trinke eigentlich am liebsten seit, was weiß ich, 12 Jahren oder so Chardonnay.
Krass, ja.
Mag auch gute weiße oder graue Burgunder. Mhm. Aber ich hatte früher mal einen Wein, da gab es ein Restaurant in Hannover, da bin ich nur wegen dem Wein immer hingefahren. Und wegen der Lage. Es lag oben auf dem Berg und so, und dann konnte man runtergucken. Hannover hatte nicht so viele Berge. Und der Wein hieß Le Busque und war von Umani Ronchi. Und das war mein Ding. Und der hatte eine ganz ausgewogene Barrique-Note und alles, was man brauchte.
Schön.
So eine Legende.
Ich wollte eigentlich auf USA gehen, auf Amerika, aber bei Restaurant fällt mir ein, du hast auch mal ein Restaurant gehabt.
Ich hatte auch mal ein Restaurant, ja. Aber nicht so lange. Nee, das lag an den Menschen, mit denen ich das zusammen hatte, okay. mit dem ich das zusammen hatte. Und der war jetzt nicht so aufgeschlossen wie das, was wir tun wollten, sondern vor allen Dingen auch am Wein mitgescheitert, weil er wollte nämlich seine restlichen Weinbestände aus seinem pleitegegangenen Restaurant in Bremen, wollte er uns jetzt noch reindrücken. Und ich gesagt, nee, okay. Machen wir nicht. Und wir wollten gerne lokale Küche machen mit lokalen Produkten. Und das wollte er auch nicht. Aber nee, dann müssen wir so Zander auf der Haut gebraten. Ich gesagt, leck mich am Arsch mit deinem Zander. Den haben wir hier nicht, ja. Aber was wir haben, könnten wir hervorragend machen. Und dann haben wir so Koops gemacht mit dem Fischer, der direkt, das war direkt am Wasser, der kommt dann freitags an und dann bringt er den frischen Fang und dann können sich die Leute aussuchen. Dann wird das direkt vor ihren Augen gegrillt und auf den Teller und dazu gibt es ein gutes Glas Wein. Das hat doch alles funktioniert, aber das wollte er dann nicht, ja. Und da ich ihn nicht mehr wollte, habe ich dann einfach gesagt, kannst du meine Anteile haben und auf Wiedersehen. Und dann 2 Tage oder 3 Tage, nachdem ich gekündigt habe und wir abgehauen sind, meine Frau nicht, ist ihm ein großer Baum aufs Dach geknallt und das Restaurant war ein Arsch.
Nein.
Aber ich war's nicht.
Nee. Da hätten wir jetzt auch gar nicht gemutmaßt.
Nee. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Ist jetzt ein Hotel drin und wieder ein Restaurant.
Hat dir das denn Spaß gemacht?
Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Ja, ja, gut, manchmal fängt man ja was an. Nee, und sagt
ich wollte
dann,
das unbedingt. Also ich wollte jetzt nicht kochen oder so, obwohl ich koche gerne. Meine Frau auch. Und mein Bruder hatte Bock, irgendwie da seine Fotos reinzuhängen und meine Frau hatte Bock, das zu designen. Und dann haben wir halt das Restaurant gemacht und uns gute Leute besucht. Also die Küche war echt okay, fand ich. Für Schleswig war die schon gut. Ja. Aber man muss ja auch sich, wir haben das jetzt ein Jahr gehabt, man muss sich ja erstmal ein bisschen eingewöhnen oder 1,5 Jahre, um dann irgendwo hinzukommen. Ja. Und? Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es zu arbeitsaufwendig ist mit dem, was wir da tun müssen und zu wenig Spaß macht, weil wir nicht das tun dürfen, was wir wollen.
Aber es war natürlich eine gute Tat, weil so viel gute Küche gibt's. Nee, da auch nicht.
Na, es geht bergauf.
Ja?
Ja, es gibt jetzt so 2, 3 Slots, die sind ganz, ganz
okay,
gut. Ruhig. Aber es war halt ein geiler Bau. Das war das alte Offizierscasino direkt am Wasser.
Ja, das ist natürlich cool.
Perfekt.
Kleiner Ausflug nach Schleswig in die Gastronomie. Aber jetzt wollen wir doch endlich mal in die USA gehen. Wie kam denn das? Wie ging denn das los?
Weil ich immer mal nach Napa Valley wollte, natürlich.
Ja, ich meine, das hast du doch.
Aber. Con Cannon zu mir. Nee. Ich wollte immer mal hin. Und irgendwann hat RCA America hat Scouts nach Deutschland geschickt, die sollten gucken, was so die angesagteste deutsche Kapelle bei Jugendlichen ist. Und dann sind die über die Schulhöfe getigert und kamen dann mit 3 Platten von Fury zurück.
Ach.
Und dann haben sie sich das angehört und dann kam die Tochter vom Chef und hat gesagt, hier, das Album, das ist es, das ist super. Das war Mono.
Ja.
Und hat sich dann aber noch von Yao, Won't Forget gepickt und hat gesagt, das müsst ihr aber runternehmen und dafür muss das drauf. Und dann haben die eine amerikanische Kopplung von Mono sich überlegt und dann haben sie uns angerufen und gefragt, ob wir bei ihnen Plattenvertrag unterschreiben würden. Und dann haben wir gesagt, ja klar. Und dann war so, wir haben in Deutschland Meatloaf immer mit als Support auf Tour gehabt zum Teil. Und Meatloaf macht in Amerika eine Indoor-Stadion-Tour. Und dann hat er gesagt, ich nehme euch mit. Dann kam der schon mal ein Einstieg für die ersten Rutschen. Also dann waren wir 1 Monat lang mit Meatloaf auf Tour und dann noch 3 Monate alleine. Und mit Green Day und Sheryl Crow und was der Henker was und Counting Crows und so. Und das war die erste Tour in Amerika. Das waren so 4 Monate oder 4,5 Monate oder so.
Aber was für eine Geschichte. Ich meine, was versuchen andere, irgendwie einen Fuß in die USA zu kriegen und bei euch läuft das so.
Ja, mich hat das wahnsinnig gefreut, weil die deutsche Presse hat immer so geschrieben, ja, und das Englisch und so, ja, sollen sie doch lieber Deutsch machen, wenn sie das nicht richtig können und so. Ja. Und weil ich kürze ja immer, aber ich habe kein Englisch in der Schule gelernt. Ich habe das von Amerikanern am Strand auf Mykonos gelernt, weil ich da gearbeitet habe.
Und in Amerika,
und in Amerika haben sie dann uns gelobt wegen der Social Attitudes, der Lyrics. Und dann gab's, das war mir schon peinlich, da gab's die Zeitschrift der UCLA in Kalifornien. Und die hat dann gesagt, da ist ja der neue Bob Dylan. Und ich habe gesagt, die spinnen ja alle. Aber die haben uns über den Grünklee gelobt.
Der neue?
Ja. Ja, das ist halt.
Bitte.
Die fanden das halt wahnsinnig cool, dass eine Band ein Lied gegen die Todesstrafe schreibt. Ja, und zwar ganz offensichtlich und dann auch noch so ein Video dreht, was uns dann die Jungs verboten haben hinterher in Amerika. Mhm. Und das fanden die einfach gut, dass einfach mal soziale Probleme angesprochen werden, Antikriegsleder und alles mögliche, was da so drauf war. Was in der Zeit, in der wir da waren, in Amerika gerade mal nicht vorhanden war. Da ging es um Liebe und Weltschmerz und vielleicht hat Bruce Springsteen noch mal eine kritische Nummer gemacht oder Dead Kennedys oder sonst wie. Aber die liefen ja nicht in den normalen College-Radios, sondern da lief halt immer nur Jubel, Trubel, Heiterkeit und gute Laune.
Und wir, da seid ihr gelaufen.
Wir sind da genau reingegrätscht. Ja. When God Goes Home und solche Sachen, das fanden die einfach gut. Und die haben es auch begriffen. In Deutschland war es ja auch so, dass Every Generation Got Its Own Disease, was immer mein All-Time-Liebling von Fury ist.
Ja.
Ist einmal auf Platz 93 in die Single-Charts und dann am nächsten Tag wieder raus ungefähr. In Amerika sind wir angekommen und haben uns in die Limo gesetzt, die sie uns da hingestellt haben, und sind losgefahren und dann lief Every Generation in der Limo. Und dann haben wir dem Fahrer gesagt, er soll das ausmachen, wir kennen den Song schon, es ist nett gemeint, aber wir müssen jetzt hier nicht unsere Musik hören. Da hat er gesagt, nee, Freunde, das ist der Radiosender und ihr seid Nummer 1 in New York, radiotechnisch gesehen. Und da haben wir schon gedacht, I cook it all.
Hallo.
Und das ging dann auch in die Top 100 New Rock Charts und überall war die Nummer drin.
Wie cool.
Die Amis haben es halt begriffen. Und die Deutschen haben diesen Text sich nie übersetzt, aber die haben ja auch Bobby Brown im Radio gespielt, weil sie nicht gewusst haben von Zappa, wie der Text geht, solange wie es bei Thomas Gottschalk dann die deutsche Version gesungen hat. Und dann kurz bevor es um die wirklich wichtigen Dinge ging, haben sie es dann lieber ausgemacht.
Machen wir mal aus. So viele waren das aber nicht, ne? Deutsche Rockmusiker, die erfolgreich wurden in den USA.
Also zu dem Zeitpunkt
kann man schon stolz drauf sein. Kann man sowieso.
Nena war noch drüber mit 99 Luftballons, aber die hat nicht getourt oder so.
Ja.
Aber die hatte eine Nummer 1 in den Billboards, das ist schon eine dicke Hose, eine musste haben. Und Scorpions.
Klar.
Immer noch das Schlachtschiff, nur überholt von Rammstein.
Ja.
Und dann ist es so, von den größeren Kapellen in Deutschland, das ist es. Da gibt es ein paar kleine, die haben das gemacht. Und ein paar, die machen das sehr gut. Die Donuts zum Beispiel. Die Donuts sind super. Die waren 2-3 Mal, weil die sind ja auch mit Frank Turner zusammen verbundelt und so. Und der ist ja auch öfter da.
Aber Hannover führt dann in dem Ranking, ne?
In dem Ranking führt Hannover, ja. Würde ich mal sagen. Zwei Bands aus einer Stadt.
Ausnahmsweise. Sonst ist Hannover ja eher so.
Weiß ich nicht. Kennst du Hannover gut?
Nee. Ja, aber man hört auch so wenig.
Wir haben gerade einen Hannover-Song geschrieben mit Wingenfeller, der ist auf dem neuen Album auch drauf, der heißt immer Hannover, was soll nur aus dir werden? Nie zu laut, viel zu leise, null Beschwerden. Aber das ist Hannover. Das ist
ja, so. Aber das heißt auch gar nicht
dass all die Spinner lästern, die nur vorbeigefahren sind und sagen, unser Fußballteam wird regiert von einem Kind. Ganz wichtig.
Das ist. Hören wir die noch, die Nummer?
Nee, die hören wir nicht.
Ah, dann holt ihr euch das neue Album.
Ja, ich habe euch die Platte ja hier gelassen, die kannst du ja nochmal anhören. Nein, aber Hannover ist so ein bisschen unterbewertet, läuft so ein bisschen unterm Radar. Aber deswegen mag ich das so. Ja. Deswegen hast du da deine Ruhe und es gibt wahnsinnig viel Musik aus Hannover, die bekannt geworden ist. Also für die Größenordnung würde ich mal sagen, in der Relation schon führend, ja, weil wir sind ja nicht Berlin oder so, aber da sind schon einige Sachen dabei, die einen guten Bekanntheitsgrad auch international gehabt haben oder haben. Und das ist schon gut.
Und unterstützt man sich da?
Ja, deswegen war es damals so gut. Wir hatten die Glocksee und da sind alle Kapellen, es gab so 3 Zentren, wo immer Übungsräume waren, alles voll. Und die Kapellen haben sich gegenseitig unterstützt. Die haben auch Hannover-Sampler gemacht, wo sie alle drauf waren.
Ja.
Das Kapitol hat es damals so gemacht, dass einmal in der Woche ein Hannover-Tag war. Da konnten immer 3 Bands spielen und pro Bandmitglied gab es immer 100 Mark. Aber das war, also bei uns war es viel, ja, weil wir waren dann 600, dann haben wir 600 Tacken bekommen für eine Stunde spielen und da waren 1300 Leute drin, die sich dann hinterher das nächste Konzert angucken haben. Bei den Brieftauben waren es nur 200, weil die waren nur 2. Aber insofern ist es irgendwie trotzdem ein Fleckchen Erde, wo man seine Ruhe hat, wo es alles gibt, was man braucht. Wirklich ein hervorragendes Kulturangebot, das ist da. Der Mietraum ist bezahlbar und du kannst auch wirklich sehr gut essen, wenn du weißt, wo.
Ja.
Aber das ist ja überall so.
Naja, also wenn wir jetzt mal ganz oben anfangen, was wir nicht müssen, aber bei den Sternrestaurants, da ist man ja auch ganz gut vertreten, also mittlerweile.
Es gibt sie, ja.
Ja, es gibt sie, ja. Und jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Jetzt möchten wir unsere Musik natürlich auch gerne im Freien hören. Aber Platten draußen abspielen und jedes Mal alles hin und her schleppen und neu verkabeln, kann man machen, muss man aber nicht. Der Platinum-Plattenspieler von Sonoro, über den wir bei Vinyl und Wein unsere Platten abspielen, der verfügt über Bluetooth und ist damit frei in der Platzierung. Noch freier, weil mit Akku betrieben sind die portablen Design-Speaker von Escape by Sonoro. Diese bieten die perfekte Möglichkeit, Lieblingsplatten auch auf der Terrasse oder im Garten zu genießen. Diese Indoor- und Outdoor-fähigen Lautsprecher liefern beeindruckenden Klang in Hi-Fi-Qualität und nicht nur das, mit ihrem eleganten Design fügen sie sich optisch in jedes Umfeld ein. Ob einzeln oder als Stereopaar, leise oder laute Töne, im Kabel- und Akkubetrieb, die modernen Features der unterschiedlichen Modelle bieten für jeden Bedarf die optimale Lösung. Je nach Ausführung sind Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect oder auch Room an Bord. Und dank der wetterfesten IPX4-Zertifizierung sind die Lautsprecher prädestiniert für den Außenbereich, machen aber auch im Innenbereich mit dem füllenden 360-Grad-Sound ordentlich Eindruck. Musik mit allen Sinnen genießen, darum geht's uns ja. Egal wo. Mit den portablen Design-Speakern von Escape by Sonoro ist eure Lieblingsmusik immer da, wo ihr es seid. Und mit dem Code Vinyl und Wein zusammengeschrieben, sichert ihr euch auf sonoro.com obendrein ein Jahr lang kostenlose Garantieverlängerung. Das war die Werbung. So, jetzt haben wir kein neues Glas. Aber du hast gerade gesagt, der hat sich ein bisschen gebessert.
Ja, der hat ein bisschen Luft gekriegt und ist ja bei Chardonnay öfters mal so, dass die auch ein bisschen Luft vertragen können. Insofern ist das wirklich. Hat sich gemacht, der Bursche.
Wird zwar
trotzdem nicht mein Favorite, aber er hat sich gemacht.
Nee. Aber ja, ey, aber so ist das halt gerade. Ne? Und ich meine, gerade so eine Rebsorte wie Chardonnay, die halt auf dem ganzen Globus überall angebaut wird und auf so viele verschiedene Stilistiken und so viele verschiedene Weisen. Und dann sind wir natürlich immer das Thema, wenn du sagst halt, ne, ich meine, allein das Holz ist ja immer schon so ein großes Medium, ne? Es ist jetzt neues Holz, gebrauchtes Holz, es ist eine französische Eiche, eine amerikanische Eiche.
Klar.
Dann hast du es natürlich, gerade viel die amerikanische Eiche, die wesentlich mehr Holz nochmal abgibt als dann die französische. Und es ist ja immer so ein bisschen die Mischung, ne? Und hier setzt man zum Beispiel halt schon noch viel auf gebrauchtes Holz, um halt so ein bisschen die Balance reinzukriegen. Das ist lustigerweise ein Thema Chardonnay, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Weil es diese schöne frische Säure hat. Ne? Also gerade wenn man sagt irgendwie, wenn wir zusammensitzen abends vielleicht mit ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Sommelierie und man trinkt diverse Fläschchen mehr, weil man ja auch viel probiert und viel aufmacht. Hier hast du so diesen schönen Säurekick, der uns ein bisschen frisch hält.
Ja,
Kick. Wir sind noch frisch. Wir sehen noch ein bisschen älter aus, aber wir sind ziemlich frisch.
Wie war denn das bei euch dann? Ich meine, wie viele Alben habt ihr insgesamt mit Fury in der ersten Phase? Darf man das sagen? In der ersten Phase veröffentlicht?
Ja, darf man sagen, aber ich weiß die Antwort nicht.
Okay.
Was haben wir jetzt gemacht? Das haben wir nochmal 1, 2, 14. Das sind ja auch immer, weißt du, wir haben jetzt nicht viel Live-Alben oder so gemacht. Ich glaube, ein Live-Album haben wir eigentlich nur gemacht. Und ein Akustik-Live-Album haben wir gemacht in der vorderen Phase. Aber dann gibt's dann noch so merkwürdige andere Dinge, die da so entstanden sind. Aber ich würde mal tippen, studiotechnisch mit allem drum und dran müssten wir da so 12, 13 gemacht haben und jetzt haben wir nochmal 5 gemacht. Also wir sind so knapp vor 20 Alben oder so mit Fury.
Und ihr hattet mal eine Pause vor ein paar Jahren? Von einigen Jahren. Wann habt ihr, 2008?
2008 haben wir Pause gemacht und 2016 haben wir uns wieder zusammengerauft.
Und brauchtet ihr da alle einen neuen Kick, weil du gerade sagst?
Nee, wir brauchten eine Pause.
Ja, und ihr musstet ihr was Neues machen oder einfach Pause?
Einfach mal Pause. Also da geht's um Zeit.
Ja.
Weil ich dachte oder hatte so das Gefühl, und das sah auch so aus bei allen anderen, dass wir im Studio keine kreativen Dinge mehr auf die Beine stellen konnten. Wir hätten es auch noch live spielen können. Das hätte auch noch funktioniert. Spaß und finanziell gesehen, ja. Aber das war nicht das, was wir wollten. Also auf alle Fälle nicht das, was ich wollte. Und dann mir persönlich ist es schon sehr wichtig, dass man irgendwie noch Dinge erschaffen kann, weil deswegen mache ich das hauptsächlich. Und das ging nicht mehr. Und dann hätten wir das jetzt weiter quälen können, ja. Oder wir hätten halt beschließen können, dass wir das tun, was wir getan haben. Sprich, wir trennen uns. Und
Das heißt jetzt nicht, dass wir die ganze Band in Boden stampfen oder so, aber wir gehen erstmal getrennte Wege und gucken mal, wie es uns denn so geht. Ja. Und da ging es einigen Menschen, wie Christoph zum Beispiel, erstmal relativ schnell viel besser. Und bei dem hat sich das schon so krankheitstechnisch im Gesicht ausgewirkt. Okay. Ja. Der Stress war einfach dann zu viel. Irgendwann ist es dann wirklich stressig. Weil alle Leute ziehen und zerren ja an dir und dann unterschreibst du irgendwelche Verträge und dann kommen sie alle und versuchen dir ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du die Platte nicht schnell genug fertig hast und was weiß ich was. Und dann würde man dich am liebsten dazu drängeln, eine schlechte Platte zu machen. Hauptsache, man kann die rausbringen und noch 3 Mark verdienen und so oder 3 Euro. Das wollten wir alles nicht mehr. Und dann haben wir diese Pause gemacht, gesagt, wir machen noch Benefizgeschichten. Haben dann 2013 nochmal ein Konzert gespielt, weil wir gesagt haben, okay, pass auf, alle 5 Jahre treffen wir uns und spielen für die Hardcore-Fans mal ein Konzert.
Wart ihr denn die ganze Zeit in engem Kontakt oder war
da? Ich habe ja schon, mein Bruder und ich haben in Köln gewohnt damals schon. Ja. Wir sind ja, haben da eine Zwischenstation in Köln
angelegt. Ja, okay.
Und der Rest war in Hannover und ich glaube, die haben sich alle relativ wenig gesehen in der Zeit.
Ja.
Also Christoph ist dann öfter mal Gero über den Weg gelaufen, dann vielleicht auch mal Christian, aber musikalisch zusammen irgendwelche Dinge gemacht, gab es da weniger. Und dann das erste Mal war wieder, zwar 2013, haben wir Expo Plaza gespielt, das ist relativ groß, das war dann auch voll. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Und dann haben wir halt 2016 hat es dann Bums gemacht. Da waren wir dann soweit, weil das, da haben wir gemerkt, durch diese Zeit, was wir eigentlich überhaupt hatten oder auch haben noch, ja, was das wert ist und was wir aneinander haben. Und dass es vielleicht manchmal ganz gut wäre, auf den anderen mal zu hören und nicht immer gleich Nein zu sagen, weil man selber Nein denkt. Weil alle in dieser Band haben ja bestimmte Dinge, die sie ganz gut können und bestimmte Dinge, die sie nicht können. Und das ist ja so mein Leitfaden war immer, mach alles, was du machen kannst. Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, von denen du glaubst, dass du sie nicht wirklich kannst, besorg dir einfach Leute, die es können. Ja.
Okay. Ja.
Weil sonst fällst du dann irgendwann auf die Fresse.
Hast du nicht den Ehrgeiz, alles zu können?
Die Quantität der Dinge, ja, die man tut, steigert nicht die Quantität der einzelnen Dinge. Das heißt, wenn man sich auf irgendwas konzentriert, ja, und sagt, das mache ich richtig und dafür besorge ich mir andere Leute, die machen auch das richtig, dann wird's ein großes Ganzes, ja. Ansonsten spaltest du deine Kräfte auf und du kannst nirgendwo alles geben, ja. Und ich würde eigentlich immer da, wo ich gut bin, alles geben. Und das den anderen überlassen, damit sie das unterstützen können, was ich da tue. Das macht mehr Sinn für mich.
Wollte ich gerade sagen, das ist immer gepaart damit, dass man natürlich auch Höchstleistungen und Topleistungen bringen möchte oder auf einem hohen Level agieren möchte.
Das hängt ein bisschen davon ab, was man für einen Anspruch, glaube ich, hat an sich selber oder an das, was man tut. Das kann auch sehr anstrengend werden, wenn man das zu viel hat. Das war zum Beispiel auch der Fall, warum wir uns dann irgendwann mal so in die Wolle gekriegt haben. Es gibt so zwei Kanäle in dieser Band. Bei dem einen ist das jetzt nicht so wichtig. Da ist mehr der Spaß voranschreitend und vorgebend. Und bei mir ist es halt so, dass ich, wenn ich was mache, das gerne so mache, wie ich es gemacht hätte. Ja. Mhm. Also ich habe da diesen Anspruch, das schon gut zu machen. So, dass ich damit zufrieden bin. Weil ich glaube, wenn ich damit zufrieden bin, dann gibt es auch eine ganz gute Chance, dass die anderen damit irgendwie zufrieden sind. Aber da streitet man sich dann irgendwie immer. Also, naja, auf alle Fälle haben wir gelernt, was wir voneinander haben. Und das war der Grund, warum wir dann irgendwann zusammengekommen sind. Und seitdem geht es uns wirklich gut, das kann ich so sagen. Wir sind jetzt 8 Jahre wieder am Start und das funktioniert wie eine Eins und wir haben echt richtig Spaß.
Und ihr seid auch kreativ.
Ja, wir sind super kreativ und wir haben jetzt 3 Alben gemacht, 3, 2, 1, also wir haben jetzt eine 1 geschossen. Ja, war früher nicht, wir haben zwar 5 Millionen Platten verkauft, aber hatten niemals eine 1. Ja. Jetzt haben wir eine.
Hope war 1.
Ja. Now war 2 und die davor, die Best-of mit den paar neuen Tracks irgendwie, die war irgendwie 3.
Aus Now hören wir nachher auch nochmal was? Oder wollen wir es jetzt gleich machen?
Das ist mir egal, können wir jetzt gleich machen. Passt besser.
Aber was ich toll finde, eure Fans sind ja dabei geblieben, ne? Oder wie haben die diese Pause mitgenommen?
Das weiß ich nicht, weil während der Pause habe ich sie nicht gesehen. Also, ich habe sie ein bisschen gesehen. Nee, ich habe ja mit meinem Bruder dann angefangen, 2011 haben mein Bruder und ich dann Wingenfelder gegründet. Ja, und haben dann bis zum Wiederbeginn von Fury 4 Alben veröffentlicht mit Wingenfelder. Da sind natürlich auch Fury-Fans hingekommen. Und wenn die dann da mit großen Augen standen, dann haben wir auch mal Time to Wonder gespielt, so aus Spaß. Weil mein Bruder und ich können das ja, weil ich sing's und er spielt die Gitarre. Ja. Das geht also. Aber das war jetzt nur, weil es halt deutsch ist und auch nie Fury sein sollte, sondern immer das, was wir da machen wollten, war das nur so, die leben noch. Ja. Aber die machen jetzt was ganz anderes. Insofern, aber wir haben sehr, sehr geile Fans. Die sind echt, echt cooler Haufen Leute. Nette Menschen, tolle Menschen. Und die sind uns sehr treu, weil wir vielleicht bei einigen sogar sowas wie ein Soundtrack zum Leben waren. mit einigen Songs, die wir gemacht haben. Das ist das größte Kompliment, was man uns als Musiker machen kann.
Für die und darüber hinaus habt ihr natürlich auch Hymnen geschrieben, ne? Das darf man ja nicht vergessen, die auch vielfach eingesetzt werden können. Ja,
immer wenn die Disco vorbei ist, als letzte Nummer auf der Tanzfläche, nochmal Time to Wonder und Kinder zeugen und so. Zu Time to Wonder sind eine Menge Kinder gezeugt worden, das ja. wurde mir oft berichtet schon. Es ist mir dann immer ein bisschen peinlich und ich will auch die Tochter dann nicht kennenlernen, für die ich verantwortlich bin. Und zu Dead and Gone wurden wahnsinnig viele Leute beerdigt. Das ist schon gut. Und wenn Hannover 96 mal gewinnt, dann spielt im Stadion, der Oberpuppen-DJ spielt immer Won't Forget. Also es läuft nicht so oft. Aber vielleicht bald, ja.
Good luck on your way, sagen wir allen, ne?
Ja, genau. Wir sagen einfach good luck on your way, Hannover. Hau rein.
As you left the room with a smile, all the air left it with you, so I can't breathe. I got to let you go. I know I told you so, but I will never have let you down, and that's for sure. No matter what we do. And you will never see me cry. And you will never hear me say goodbye. And you will never see me cry. And you will never ever hear me, never hear me say goodbye.
Wann hast du das Album zuletzt gehört? Now?
Weiß ich nicht genau. Weiß ich echt nicht genau. Also wenn man die Musik dann gemacht hat, dann hört man die nicht so oft immer selber. Ne? Außer irgendwie bei Radiointerviews oder so. Aber das ganze Album durchgehört, das bestimmt schon 2 Jahre.
Ja.
Ja. Locker.
Du bist ja einer, der Musik immer und überall hört wahrscheinlich, ne? Also im Auto.
Nee,
hätte ich jetzt angenommen.
Nein, morgens zum Beispiel höre ich Deutschlandfunk. Das ist so meine Nachrichtenquelle. Und im Auto höre ich schon Musik, aber auch ehrlich gesagt manchmal so Podcast-Geschichten.
Okay.
Also ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Podcast-Hörer. Ich habe so im Moment so 2, die ich jetzt immer so, oder eigentlich nur 1, den ich jetzt höre. Ich hatte mal so 2 und dann auch mal 3, aber ich bin jetzt nicht so der Fest- und Flauschig-Typ. Ich habe immer, was ich sehr gern mag, ist Alles gesagt von der Zeit.
Okay.
Mhm. Weil das sind einfach interessante Leute, die da quatschen. Und gute Moderatoren, die wissen, was sie sagen. Und dann habe ich manchmal so Bock, dann höre ich mir irgendwie Toni Kroos an oder so, besser gelobt oder wie das Ding heißt.
Ja, 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 ja.
Das finde ich dann immer ganz spannend oder so. Aber eigentlich, weil bei der Zeit ist es so, dass es halt relativ lange ist, kann auch mal in die Hose gehen. Es gibt ja auch so 4-Stunden-Dinger, ja. Aber die haben wirklich immer interessante Leute und deswegen mache ich das ganz gern. Das lenkt mich auch so ein bisschen ab und dann muss ich mich konzentrieren. Und manchmal habe ich auch einfach ein Hörbuch oder so. Also ich höre nicht nur Musik beim Autofahren, das ist so, ich habe Musik eigentlich immer um mich herum. Insofern ist es ganz gut, das mal nicht zu tun.
Nimmst du dir auch Zeit und hörst es ganz bewusst und dann mit deiner Braunanlage?
Ja, aber jetzt nicht so ganz bewusst, weil ich habe da keinen Sessel. Sonst die steht nämlich im Esszimmer, weil meine Frau und ich lieben das immer, dass wir uns irgendwie was kochen und lassen dann während dem Kochen dann das Musik laufen. Und Holger versorgt mich ja immer, also Holger Hübner, ja, der schickt mir immer oder uns allen immer irgendwelche Platten, von denen er ganz genau weiß, dass wir die toll finden. Ich glaube, ich habe eine wahnsinnig große YouTube-Bibliothek mittlerweile.
Ja, schön.
Mit 2148 Schwarzdrucken aus jedem Dorf in Amerika. Aber das ist einfach total super, das zu haben. Und das habe ich gerade die 70 Jahre, aus, keiner 40 Jahre, 20 Jahre Version von Bruce Springsteen, Born in the USA, gekriegt von Holger. Ja. In quietschrot. Aber ich freue mich halt immer. Also, und das ist halt so schön. Man sitzt da und beim Frühstücken legst du eine Platte auf, hörst ein bisschen Jack Johnson zum Frühstück oder so, das passt immer ganz gut, liebt meine Frau. Oder manchmal sitzen wir da auch und kochen und hören ein bisschen Jazz.
Wir haben noch zwei schöne Rotweine vor uns. Einmal jetzt der Start in Italien, in der Toskana, das ist ein Sangiovese. Montepulciano vom Weingut Sacchetto, 22er Jahrgang. Jetzt gerade so bei den Temperaturen draußen so leicht gekühlt, was mir im Sommer unglaublich viel Freude macht. Schon noch ein relativ jugendlich anmutender Wein mit einer schönen Frische, gerade die Nase am Gaumen, dann aber doch sehr komplex. Ein ordentliches Tannin, viel Struktur, viel Länge, ein bisschen was Dunkleres von der Frucht. Auch ganz gut, glaube ich, immer noch ein bisschen offen. Man merkt es hinten, ne? Es ist schon so ein bisschen staubig fast im Abgang. Cooler, spannender Wein, mag ich sehr gerne. Cooles Weingut, inzwischen komplett nachhaltig. War so einer der ersten größeren Betriebe, die komplett auf Bio und Biodynamie umgestiegen sind. Kann ich mir ganz gut vorstellen gerade. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Du nickst da schon so.
Naja, ich finde das gut. Also das mit dem staubigen, erdigen hinten im Abgang, das stimmt. Ja. Mhm. Das haben die Italiener aber gerne mal, finde ich.
Absolut. Also,
aber was ich halt gut finde, ist, dass er gekühlt ist. Also die Leute denken ja immer Banause, 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 der Rotwein muss Zimmertemperatur haben und blablabla. Und in guten Restaurants ist das scheißegal. Da wissen die Leute das schon. In halbguten Restaurants oder Leute oder Restaurants, wo sie gerne gut sein wollen, gucken sie dich blöd an.
Steht da über dem Pizzaofen.
In Italien, ja, ist das Gang und Gäbe. Ja. Und das steht ihm gut.
Ja.
Ich glaube, wenn der jetzt ein bisschen wärmer wäre, dann würde ich nicht so gern mögen wie ich. Und ich
Glas, ja. Ich finde immer so 15 Grad ist eigentlich eine super Temperatur.
Alles voller Nase, ne, ist gut.
Na, dieses Thema Raumtemperatur ist halt irgendwie ein Begriff aus dem 17. Jahrhundert. Da hatte ein Raum halt nur 12 Grad. So, weil der Raum war aus Stein. Und es gab keine Heizung, es gab einen Kamin vielleicht. Da saß dann aber auch eher das gut betuchte Volk. Und da, wo die Weine aufbewahrt wurden, nämlich im Kämmerchen, da waren das vielleicht 12, 13 Grad. Ne?
Zack, und wieder was gelernt.
Und es ist immer so ein bisschen das Thema. Ne? Also gerade bei der Rotwein lieber ein bisschen warm werden lassen, weil nachkühlen kann ich immer. Wenn er erstmal zu warm ist, das runterkühlen, das ist wieder scheiße. Ne? Weil das ist dann wieder ein Eingriff irgendwie. Also das ist ja dieses Chambrieren, das Erwärmen, das Frappieren, das Kühlen. Das ist ja auch immer ein Schockmoment für den Wein. Ne? Dann lieber ein bisschen kühler und dann ein bisschen Zeit geben, sich zu entfalten und dann für sich selber mal auch so ein Trinkstart oder Trinkfenster rauszufinden, wo ich sage, jetzt ist die Temperatur, da macht es Spaß und habe ich Bock bei. Schön, dass es dir gefällt. Freut mich.
Ja, gefällt mir sehr gut. Richtig gut.
Was sagst du denn eigentlich zu nordischen Weinen? Ich meine, das wird ja immer mehr.
Wo fängt das denn bei wo fängt das nordische
an? Also Schleswig-Holstein, Polen haben wir natürlich auch, Polen-Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein bisschen was, Dänemark geht's hoch. Hast du die schon mal probiert?
Nee, habe ich noch nicht probiert. England habe ich mal probiert. Weil wenn du jetzt das Bordeaux nimmst, ja, dann geht dieser Kaltgürtel des Bodens, ja, der setzt sich in England fort, ja. Und deswegen gibt's in England einfach die Möglichkeit, hier und da ganz gut mal einen guten Wein anzubauen. Ja. Wenn das Klima nicht so beschissen wäre, wären die, glaube ich, sensationell. Aber wer weiß bei der Klimaverschiebung, vielleicht demnächst gute Bordeaux aus England.
Ja. Schaumwein ist schon ganz okay.
Also das ist ja tatsächlich, was du richtig sagst, dieses Pariser Muschelkalkbecken, ne? Die Küsten von Dover, alles reine Kalkkreide. Mhm. Schaumwein funktioniert inzwischen extrem gut. Weißwein wird auch immer stärker. Ich glaube, für einen Rotwein braucht es wahrscheinlich noch.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Könnte noch ein bisschen dauern.
Wir werden es beobachten.
Aber die Polen bauen guten Wodka an.
Das ist auch interessant. Hast du musikalisch noch Wünsche offen? Ich meine, du bist als Sänger, Musiker, Songschreiber, englischsprachig, deutschsprachig, mega erfolgreich. Gibt es da noch was? Was du machen möchtest? Was du uns jetzt heute verrätst?
Ja, mal vernünftiges Sauflied schreiben. Ja. Also so wie Icke Hüftgold.
Ballermann.
Ich habe versucht, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Großartige Nummer. Also textlich gesehen ist das wirklich eine Eins. Nee, ganz ehrlich, ich bin wirklich glücklich und zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe bis jetzt. Oder geschafft habe, besser geschaffen habe. Klingt so. Und mit meinem Leben eigentlich im Grunde genommen auch. Ich bin gesund, Gott sei Dank, drei Kreuze. Ich habe eine Familie, die ist auch gesund. Ich habe da oben eine Bude, die ich sehr, sehr mag. Ich habe Freunde, nicht viele, aber das dafür gute. Und ich lebe von dem, was ich mag. Ja. Ich habe nichts dagegen, noch einen guten Song zu schreiben. Aber ich bin mal so dreist zu behaupten, dass ich schon an einigen guten Songs mitgewirkt habe. Deswegen habe ich mir das schon erfüllt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt musikalisch noch irgendwie der geilste Mandolinist von Schleswig-Holstein werden. Das wäre Blödsinn, das interessiert mich gar nicht. Ich möchte ehrlich gesagt das jetzt schön so zu Ende bringen und dann in Frieden die Zeit genießen und dann gucken, was ich sonst so tun kann. Ich habe noch so ein paar künstlerische Ideen, die ich gerne ausprobieren würde und ich würde gerne irgendwann mal die Zeit haben, das auszuprobieren. Und ich bin jetzt 64 und irgendwann werde ich die Zeit haben. Und dann kann ich sie mir dann auch nehmen. Und dann, meine Frau macht ja auch Kunstgegenständchen und so, der größeren Art. Und wir werden, glaube ich, eine schöne Zeit noch miteinander verbringen. Das wünsche ich mir. Aber künstlerisch, theoretisch, die Freiheit noch zu probieren, was ich möchte. Aber ich muss jetzt musikalisch nichts mehr erreichen, glaube ich.
Klingt gut.
Und ich bin damit zufrieden. Ich bin auch nicht so ein Typ, der dann, glaube ich nicht, ich habe heute wieder ein Foto von Angus Young gesehen. Der hat bestimmt Spaß. Wenn er keinen Spaß mehr hat, dann ist er ein Idiot, dass er in dem Alter noch so auf der Bühne rumturnt. Und ich habe ein Konzert gesehen von Scorpions und auch die Kritiken. Man kann sich darüber streiten. Klaus Meiner hatte eine schwere Rückenoperation.
Ja.
Aber dann zu schreiben, ja, der geht ja genauso schlecht wie Biden, bla bla bla, eine Kniebrüche, die singen, ja, aber das ist nun mal sein Leben. Und er hat sich vielleicht eher dafür entschieden, dass er da nicht zurück kann. Es gibt ja viele Menschen, die wollen dann das. Wenn du die jetzt nach Hause schickst, ja, und die gehen in Rente, dann sind sie im halben Jahr tot. Mhm. Also ganz dumm gesagt, weil das ist wahnsinnig viel. Mhm. Gerade bei Männern ist das sehr viel verbreitet. Ja, schaffe. Und jetzt, oh, der Rente, dann ist die Rente da.
Ja, und plötzlich ist das Loch da, ja. Mhm.
Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Man sollte sich immer so ein paar Dinge setzen, die man gerne noch machen möchte. Und die macht man dann. Aber das bedeutet jetzt nicht für mich, dass ich jetzt noch irgendwas ganz Großes musikalisch schaffen muss, sondern es würde auch reichen, wenn ich sagen würde, ich möchte gerne mir einen Garten anlegen. Ja, das ist egal. Hauptsache, du hast was, was du tun willst, und das machst du. Du machst irgendetwas weiter. Und deswegen, bei Klaus ist das, glaube ich, so, der liebt die Musik so sehr. Hm. Und Gartenarbeit ist nicht sein Ding. Und er möchte jetzt nicht zu Hause sitzen mit seiner Frau alleine und dann. Aber Klaus Meine ist ein total netter Typ. Ja. Ich ziehe auch meinen Respekt vor den Scorpions. Man darf das nicht falsch verstehen. Ich respektiere das sehr, was die gemacht haben. Gibt nicht viele deutsche Bands in diesem Geschäft oder auch überhaupt Bands, die in einer Größenordnung wie die gespielt haben und immer noch spielen in dem Alter. Der ist jetzt 72 oder so. Mhm. Ja. Das ist eine Hausnummer.
Ja.
Und ich wünsche ihm nur das Beste.
Machen wir von hier. Alle. Gut. Ja. Ich durfte die Band auch mal kennenlernen und eine Zeit lang betreuen beim Label und immer sehr angenehme Partner. Das Management war immer so ein bisschen, aber.
Das ist ja bei vielen Managern so, außer bei Holger. Ja.
Aber da musstet ihr ja auch erstmal hinkommen, ne?
Nee, Holger ist zu uns gekommen.
Nein, aber ich meine, da musstet ihr erstmal landen, so rum. Aber Holger ist zu euch gekommen, ist gut.
Ja, der Holger war vorher der Manager von Wingenfelder. Also
ja.
Ich habe ihn auf eine sehr lustige Art und Weise kennengelernt. Da hat mir Malte, das ist auch so ein Veranstalter aus Schleswig-Holstein, so ein junger Spund, der hat mir Holger vorgestellt. Im Endeffekt passt er davon, das ist Holger Hübner, ja, und ich mache ihn mal bekannt und so. Und dann saßen wir so nebeneinander und dann sagte Holger, du bist ja von Fury, ne? Und ich sagte, ja, machst du jetzt mit deinem Bruder was, ne? Nichts. So, Maffay, wäre das für euch, Maffay? Ich so, ja, spielen mit Maffay, ne? Ja, klar. Ja, okay. Das war's. Und dann gingen wir auseinander, ja. Und ich dachte mir, wer ist das? Was macht der? Ja. Und zwei Tage später klingelt das Telefon. Ja, ist Holger, ne? Ja, Maffay geht klar, ne? Queen Mary. Das war's. Und dann spielten wir mit Peter Maffay auf der Queen Mary.
Und, ja, bitte.
Und habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, ja. Und dann.
Okay.
Dann haben wir so zusammengerafft und hat er gesagt, er kümmert sich um uns irgendwie ein bisschen. Das fand ich total knuffig. Und das hat er auch gemacht. Und bei Fury war es dann so, die kannten ihn ja alle gar nicht. Und dann kam er ins Studio, wo wir uns überlegt haben, wir machen jetzt mal so einen Song zusammen. Und wollen dann dieses Benefizkonzert, würde ich ja sagen, dieses alle 5 Jahre Klassenfahrtding nochmal wieder machen, weil wir uns stehen uns gerade gut. Und dann hat Holger dann so, habe ich mit ihm telefoniert, ihm das so erzählt, ja, soll ich mal vorbeikommen, komm, ein bisschen helfen und so. Und ich so, ja, mach doch mal. Wie Holger so ist, kennst du ihn ja, dann kam er vorbei. Und dann redet er immer so ein bisschen, hier, dann machen wir so, hier, so, helfe ich euch mal, hier, machen wir ganz klar, tschüss, auf Wiedersehen. Und schreibt mal alles, was ihr braucht. Und dann haben wir dann so eine Liste geschrieben, alles Fragen, was wir so hätten über unsere Zukunft. War dann so ein halber Meter Mehl, ja. Dann schickten wir ihm die hin und die Antwort kam auch. Und die hieß, yep.
Ich dachte nur zwei Worte, geht klar, aber Jepp ist ja noch
besser. Jepp ist ja. Und alle haben sich angeguckt und wir haben ja so einige Typen schon gesehen in unserem Leben und gedacht, Alter, was ist das denn jetzt hier? Und dann ging es aber los, tagtäglich, erledigt, 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 kamen so Sachen drüber. Und alles war klar und seitdem wir mit Holger arbeiten, geht es uns eigentlich auch wirklich gut. Weil der macht eigentlich das, was wir uns immer gewünscht haben, der kümmert sich um uns.
Ja.
Und das ist einfach super. Er sagt auch, er ist nicht der Manager, er ist der Kümmerer. Und wir haben mal mit der ganzen Wackenposse sozusagen, so ein Rückhalt, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was wir machen wollen, Musik. Und die Regeln den Rest. Das ist einfach total, das ist der absolute Luxus im Musikgeschäft.
Hm. Ja, das zum einen und dann natürlich auch, wie sich das anhört, die Vertrauensbasis, ne? Dass da nichts zwischenpasst.
Nee, da passt nichts zwischen. Das ist besonders.
Müssen wir gar nicht mehr Worte machen. Ich sag mal, yep. Hören wir Musik? Trinken wir Wein?
Beides, finde ich gut. Was kommt denn jetzt?
Steht doch schon Now Playing. Siehst du da?
Ah, ja. Oh Mann, ja. Ich sag's dir. Ganz alte Nummer.
Ganz alte
Nummer. Ja, ja. Eine meiner ersten Platten auch.
Ja. Ja. Frühe Ernte, ne?
Frühe Ernte, ja, ja. Da war ich großer Fan von. Also bin ich auch immer noch.
Sagt hier einer was, was es ist?
Nee, bist du. Das, nicht. Also eigentlich sollte man das wissen und ja, will nicht sagen, was hinterher.
Bitte, dann sagen wir es nicht.
A, Wum und Wendelin. B, eine schlechte Dieter Bohlen Coverband. Und C, Neil Young, der geniale Neil Young.
Ja.
Ich nehme C.
Ja. Album Harvest. Und das ist zum Beispiel ein Album, das bei mir abends ganz häufig läuft auf dem Plattenspieler.
Ja, das hat ja auch so eine gewisse Ruhe.
Ja, das bringt echt runter. Es ist manchmal so ein bisschen fast so leierig, aber das ist so wiegend.
Das ganze Album hat ja so eine leichte Melancholie.
Ja, deswegen leicht ist gut.
Ja, es gibt doch Schlimmeres, so Sigur Rost oder so.
Ja, stimmt.
Aber ich mag das auch sehr gerne. Das ist wirklich eins meiner ersten Alben gewesen, die ich auch mit so selber gekauft habe.
Nach den 5 Platten, die du geschenkt bekommen hast,
genau,
von deinem Onkel.
Genau. Ja. Danach kam dann relativ schnell auch solche Sachen, so Déjà-vu von Crosby, Stills, Nash & Young, war auch relativ früh.
Ja.
Und dann kam die große Genesis-Phase. Oh, jo.
Ja?
Ja, hatte ich. Hatte eine ganz große Genesis-Phase.
Und jetzt kommt noch eine kleine Werbeunterbrechung in Form unseres Vinyl-Tipps. Und da geht es um Genesis, Turn It On Again, The Hits. Diese 18 Tracks umfassende Best-of der Band Genesis ist nun erstmalig auf Vinyl erhältlich. Auf 2 LPs finden sich alle großen Hits wie Invisible Touch, Land of Confusion oder No Son of Mine. Diese Sammlung bekommst du jetzt überall auf schwarzem Vinyl oder exklusiv in der limitierten Version auf transparentem Vinyl bei Müller. Alle weiteren Infos und den Link zur Bestellung findest du in den Shownotes. Das war die Werbung. Wollen wir uns was zum Wein anhören jetzt?
Ja.
Ja. Kriegen wir was?
Kleiner Abschluss nochmal für euch. Wir gehen nochmal über den Teich rüber nach Kalifornien, bisschen Richtung Westküste rüber, North Coast, das Sonoma County, genauer gesagt das Russian River Valley, von dem Weingut Carlyle, 2019er Zinfandel. Es ist ja so, dass Zinfandel natürlich schon so eine gewisse süßliche, reife Frucht oft hat, ne? Das erinnert mich oft so ein bisschen an so ätherische Öle. Lavendel oft, so ein bisschen Baking Spices. Schon so eine gewisse Fulminanz, hat auch relativ viel Holz gesehen, hier dann aber dann auch relativ viel gebrauchtes amerikanisches Holz. ist ein Thema, das ist ganz spannend. Es ist Anfang 1920 von Luca Mancini gepflanzt worden. Damals wird alles noch als gemischter Satz gepflanzt. Immer so an die 17 verschiedene Rebsorten, weiß und rot, alles zusammen, wild ausgepflanzt. Weil man damals noch gar nicht so die Techniken hatte wie heute, um ja gewisse Jahrgänge etc. sich zu kümmern. Und so konnte man dann im Grunde sehr viel miteinander verblenden, was sich dann wieder ausglich. Also zum Beispiel konnten dann zu reife Rotweintrauben mit zu unreifen Weißweintrauben zum Beispiel wieder ausbalanciert worden. Ganz spannend. Finde ich einen schönen Abschluss, sowas, was ich gerade so zum Feierabend auf der Couch, so ein schönes Fläschchen abends, finde ich immer sehr schön, weil es so eine gewisse Ruhe hat. Es hat so eine gewisse Sicherheit, eine schöne Tiefe. Schon auch eine gewisse Reife mit 2019 und aber trotzdem hinten raus eine schöne Frische. Also es wirkt dann nicht zu alkoholisch oder marmeladig.
Hast du gerade gesagt Sicherheit?
Ja.
Okay, hat eine Sicherheit. Habe ich auch noch nicht gehört von dir.
Ja, auch ich muss mir was Neues mal einfallen lassen.
Ist safe der Wein, würde mein Sohn sagen. Ja. Ist total safe. Ich hab einen Chardonnay von Karl zu Hause. Der hat übrigens ein schönes Barrique. Muss man auch mal sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, ja, Sinn fand es nicht so meins. Da ist es genauso, mit ein bisschen Luft wird ein bisschen was von dem verschwinden, was nicht so meins ist. Das mit dem Dekantieren ist eigentlich nicht so unwichtig, glaube ich, bei den Sachen. Mhm. Aber ich mag ja Amerikaner ganz gerne, komischerweise. Also, und das ist, also Russian Valley ist auch super und Napa Valley ist auch cool. Da gibt es wirklich einfach hervorragende Weingüter. Selbst in Washington oben gibt es ein paar Sachen, die wirklich sehr, sehr, sehr schön sind.
Ja, sogar teils noch weiter hoch, ne? British Columbia hat sogar noch ein paar schöne Weine. Da eher aber ins Weiße gehend.
Kenne ich. Ja. Habe ich jetzt noch nicht so getrunken. Washington war das Letzte, was ich so hatte. Den Rest kenne ich ganz gut. Und habe eigentlich auch immer was da. Das Letzte, was ich so für mich entdeckt habe, war in einem Restaurant in Dänemark. Das ist das Weingut, heißt glaube ich Bogler. Ich weiß nicht, wie er sich original so aussprechen möchte. Oder ich würde mal sagen Bogle heißt das Ding. Ne? Und die haben einen Weißwein gemacht, der heißt Phantom. Den gibt's auch als Rotwein. Das ist aber ein Cuvée. Aber der ist Legende, ist ein bisschen höher im Preisranking sozusagen. Und den habe ich in so einem dänischen Restaurant gekriegt. Und den fand ich sensationell. Und meine Kinder saßen da und meinten, oh.
Aber im dänischen Restaurant ist das Preisranking dann ja auch nochmal bei Weinen auch nochmal ein bisschen.
Das ist, nein, ist nicht so, finde ich. Nee, also ich finde immer so diese Mehr, dass irgendwie Wein und Alkohol wahnsinnig viel teuer ist in Dänemark. Das ist gar nicht so. Also es kommt aus Restaurant, dann ist es halt teurer und das Restaurant allgemein ein bisschen günstiger ist, dann kannst du da einen guten Wein kriegen, okay. Den kriegst du in Deutschland höchstwahrscheinlich für mehr Geld.
Ja?
Ja, mittlerweile ist das.
Wenn du ihn kriegst.
Wenn du ihn kriegst, ja.
Ja.
Nee, aber ansonsten finde ich sehr gut, kann ich mit leben. Perfekt.
Sehr schön.
Also kann ich mit leben ist noch kein Ausflippen, aber wie ist es, wenn du ausflippst?
Was willst du jetzt nicht sehen? Oder doch, man würde es gerne sehen, kann es aber nur hören.
Ja, ja.
Und nicht einordnen.
Mal sehen, nein. Wie das ist.
Es gibt einen Metzger in Österreich, ja, ein Fleischhauer nennt sich der.
Ja.
Und der heißt Weiß. Ja. Und der hat zwei Cuvées gemacht. Die sind eigentlich legendär und die gibt es eigentlich auch nur in guten Restaurants. Und der heißt einfach Schwarz-Weiß und Rot-Weiß. Ja. Und Schwarz-Weiß ist so, das Chardonnay ist das Hauptding. Der hat eine wahnsinnige, du hast das Gefühl, wenn du im Abgang hast du Creme Brûlée. Das ist echt total abgefahren.
Cool.
Und Rot-Weiß ist eine absolute Bombe. Also wirklich so eine volle, als hättest du, ich weiß auch nicht, so eine wahnsinnig brutale Shiraz-Bombe. Also du nimmst das Ding und es ist jetzt nicht so viel Beere, sondern so ein Wumms. Also
ja.
Wahnsinnig. Und der Typ, da bin ich mal durchgedreht. Bei dem weißen Ding, weil da ist auch nur so ein W drauf, ja. Wie weiß, ja.
Und sehr bekanntes Etikett, ja.
Ja, die kennt man doch.
Genau, bei uns sind nämlich zwei Ws drauf. Den habe ich gleich mitgenommen, mein Bruder auch eine geschenkt. Dann haben sie beide nebeneinander gestellt und gesagt, das ist unser WW. Und dann war es das. Und der hat mich wirklich so weggehauen damals, weil mit Cuvées ist ja immer so eine Geschichte. Es gibt gute, es gibt schlechte. Aber das ist ein Bomben-Cuvée gewesen damals. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch ein bisschen jahrgangsabhängig. Ich habe mal eins getrunken, dann hinterher wieder. War leider nicht so gut, aber das war mit Le Busque bei Omani Ronchi auch so. Ich bin in Kalifornien sowieso sehr dankbar, wie alle Weinleute.
Was für überhaupt.
Und weil er die Franzosen gerettet hat, nachdem die Reblaus die ganzen Weinstöcke gekillt hat, haben sie die alle aus Amerika wieder zurückimportiert, die sie damals exportiert haben. Und die Amis haben sie auch wieder rausgerückt. Insofern ist das ganz okay, denn die ganzen Bordeaux, die wir jetzt trinken, sind eigentlich alles amerikanische Pflanzen.
Ja, weiß kaum einer, aber ist tatsächlich so, ja?
Ja.
So. Du sagtest gerade WW.
Ja, wir hören auf. Man soll aufhören, wenn es am schönsten
man muss gar nicht, man muss ja gar nichts sagen hier.
Man muss ja aufhören. Ja, das war dieses Saatprojekt mit meinem Bruder, was ich gemacht habe, nachdem 2008 Fiona eine Pause eingelegt hat.
Und wir beschlossen haben, wieder Musik zu machen. Also wir haben erstmal, er hat, wie gesagt, fotografiert und ich habe, wie gesagt, diese Medienabteilung geleitet in der Reederei. Und dann irgendwann haben wir aber festgestellt, dass mir das nicht ausreicht und ihm auch nicht. Dann sind wir nach Dänemark gefahren, haben Songs geschrieben und dabei ist dann theoretisch auch der erste Song entstanden für das erste Album, die hieß Besser zu zweit. Und dann haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, 5 Alben veröffentlicht mit einem kleinen Nebenauswurf oder 2 kleinen Nebenauswürfen, sogar 7, und haben jetzt aber festgestellt, dass das wirklich sehr zeitaufwendig ist, weil das erste Album war schon Top 40 und das Bestplatzierte war Top 10. Das ist eine Zweitkarriere. Und also ich kriege das nicht hin, 2 Bands auf diesem Level zu machen, weil das heißt schreiben, spielen, Promo machen, Videos machen, Konzeption, den ganzen Kram, ja. Und das mache ich nicht.
Und wir haben ja gelernt, die Videos hast du auch alle selber gemacht.
Ne? Bei Wingenfelder habe ich fast, ja, bis auf 1, das habe ich nicht gedreht, da habe ich nur Regie geführt und es geschnitten, aber alle anderen habe ich selber gedreht.
Und
gedreht, geschnitten und geschrieben. Ja, weil es günstiger war. Wir haben das so als No-Budget-Projekt gemacht. Ne? Und nachher hatten wir eine Plattenfirma, auch eine etwas größer, dann hatten wir ein bisschen Budget, das war ein bisschen Budget-Projekt und jetzt sind wir wieder kein Budget. Weil wir haben es einfach nochmal so gemacht, wie wir es wollten und haben jetzt ein Album gemacht, das kommt im Oktober, ist schlicht und ergreifend und da ist einfach nochmal das drauf, was wir machen wollten. Es ist wesentlich rockiger geworden als der Rest, aber wir hören gleich mal eine Nummer, die ist poppig und dann ist es dann vorbei. Das letzte Konzert ist, glaube ich, am 24. November in Bochum, das war schon lange ausverkauft. Und dann gab es uns 14 Jahre, 6 Monate und 28 Tage, hat mein Bruder errechnet, vom ersten Konzert bis zum letzten Konzert. So heißt auch dieses kleine Büchlein, was in diesen Boxen oder wie das heißt, da immer mit drin ist. Aber war eine coole Zeit und es war deutsch und es ist schön zu wissen, dass alle Leute verstehen, was du singst. Das ist das einzige Problem, was mich bei Fury irgendwie manchmal ärgert, dass dann wirklich auch Leute kommen, die sagen, oh, so ein tolles Lied, oh, das hat uns so, aber worum es geht, weiß ich eigentlich gar nicht wirklich. Also, und dann denke ich mir immer, schade, wenn du nicht weißt, worum es geht. Gerade bei so einem Song wie Every Generation oder irgendwelche anderen Nummern, schade, aber ist halt so.
Und ist da Wehmut dabei jetzt?
Ein bisschen.
Ja, ne?
Ja, ein bisschen schon. Wir hatten wirklich, das war ein wilder Ritt. Da sind mit Leuten Musik gemacht, da spielt Rami Jaffe von Foo Fighters auf unseren Alben, zwar auf 2 Stück spielte, auf dem neuen spielte er auch wieder ein Keyboard und
geil.
Cool. Auf dem anderen hat er 2 Songs gespielt, bei 7 Himmelloch hat er 2 Songs gespielt, haben wir in Paris aufgenommen mit ihm und dem Keyboarder von Johnny Hallyday, sind wir hingefahren, man kennt sich gut mittlerweile und dann hat er bei Fury auch noch 2 Tracks gespielt auf dem letzten Album. Waren schon viele tolle Geschichten.
Schön.
Ja.
Vielen Dank, dass du einen Teil davon mit uns geteilt hast.
Noch gerne doch.
Und auch deine Musik und auch unseren Wein ertragen hast.
Ich wollte das jetzt nicht ertragen, denn nein.
Das ist, aber so einen Kritiker hatten wir noch nicht, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist immer das Thema, ne? Wenn man irgendwie sich viel damit beschäftigt und einen sehr eigenen Geschmack irgendwann entwickelt hat und auch einfach fundiertes Grundwissen hat, ne, dann hat man ja auch die Sachen, die man gerne trinkt.
Und wir diskutieren das gleich nochmal aus.
Das ist nicht so meins, aber ich weiß auch warum und das ist ja eigentlich das Erstrebenswerte. Ne?
Aber das ist ja, ich finde es ja spannend. Ja? Also ja, ich finde ja immer spannend, irgendwas zu probieren, was ich jetzt gerade mal nicht kenne. Ja?
Ja.
Und manchmal sind da einfach Dinge dabei, die würde ich mir dann einfach bestellen.
Ja.
Und manchmal sind Dinge dabei, die würde ich mir vielleicht nicht bestellen. Aber das ist schon so, wie du sagst. Man hat so seinen eigenen Geschmack, ja, aber man kann den ja auch erweitern. Ja?
Absolut.
Und wenn man sich nicht mit Leuten trifft, die einfach noch mehr wissen als man selber, weil sie das als Job machen, wie du zum Beispiel, dann werde ich auch nie mehr lernen. Das ist ganz einfach so. Deswegen hat es mir großen Spaß gemacht.
Cool.
Vielen Dank. Uns auch. Und wir hören aber noch mal aus dem letzten,
genau,
wirklich letzten Wingenfelder Album, ja, das da heißt schlicht und ergreifend die Nummer Wetten, dass.
Genau.
Kai Wingenfelder, schön, dass du hier warst. Super, danke.
Ja, gerne.
Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de.
Ich bin genauso blöd wie mein Sohn, verschwende meine Zeit mit meinem Mobil.
Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser neuen Location.
Den Kiosk, eine wunderbare Weinbar, eine Bäckerei, ein Frühstückslokal in Hamburg in der Schanze. Schön, dass wir da sein durften.
Und wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, schaut mal vorbei im Kiosk Hamburg. Ansonsten freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.
Da hätten wir es gewusst, bei Wer wird Millionär?